Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Abend. Mit einem 6-stündigen Theaterabend unter freiem Himmel begann gestern das Theaterfestival in Avignon. Ein Thema in dieser Sendung. Außerdem hat unser Landeskorrespondent einen Blick hinter die sanierungsbedürftige Düsseldorfer Oper geworfen. Und im Kunsthaus Zürich sind Werke des dänischen Malers Wilhelm Hammershøi zu sehen. Zuerst geht es hier aber um eine Neugründung an der Universität Münster, die erste islamisch-theologische Fakultät Deutschlands. Der Islam wird in Deutschland meist dann zum Thema, wenn es um Politik, Integration oder gesellschaftliche Konflikte geht. Dabei gibt es eine sehr lange und außerordentlich reiche Kulturtradition. Literatur, Philosophie, Musik, Mystik, Kunst und Architektur, vor allem zwischen dem 8. und 13. Jahrhundert, dem sogenannten goldenen Zeitalter der arabisch-islamischen Welt, das auch großen Einfluss auf die europäische Geistesgeschichte hatte. Die neue Fakultät geht aus dem bisherigen Zentrum für islamische Theologie hervor und soll die islamische Theologie als wissenschaftliche Disziplin weiter stärken, auch im Austausch mit anderen Geistes- und Kulturwissenschaften. Was das für die Erforschung der dazugehörigen Kunst und Kultur bedeutet und ob sich dadurch vielleicht auch unser Blick auf den Islam verändert, darüber habe ich mit dem Gründungsdekan der neuen Fakultät gesprochen, Muhannad Khorshid, und ich habe ihn gefragt, warum der Islam in Deutschland so selten als Kulturnation und als Kulturtradition wahrgenommen wird.
Also einerseits konzentriert man sich auf eher integrationspolitische Aspekte, die im Vordergrund stehen und seit dem 11. September 2001 Thema Gewalt und Terror überwiegt und das beschäftigt uns fast die ganze Zeit und auf Kosten von anderen Aspekten. Dabei, wenn man sich die islamische Ideengeschichte sich anschaut, die ist unglaublich vielfältig, was Kultur und Kunst angeht und gerade Aspekte wie das Bilderverbot, was Gott angeht, man darf Gott nicht bildhaft zeigen, hat dazu frühzeitig geführt, dass man eine ganze Kultur von Kunst, Kalligrafie, andere Formen auch der Kunst als Ersatz eingeführt hat, gerade in sakralen Bereichen. Und tatsächlich, ich finde es schade, dass wir uns kaum in Deutschland damit beschäftigen. Und da geht ein Riesenstück verloren, weil wir uns nur konzentrieren, Islam ist nur Koran, nur heilige Texte, nur religiöse Rituale oder Integration oder Terror. Aber Islam ist ja auch eine Kultur.
Sie haben die Kalligrafie gerade schon genannt. Sicherlich denkt man auch an Moscheen oder an Architektur. Aber die Bandbreite der islamischen Kunst, die ist ja doch sehr groß. Was übersehen wir denn?
Wir übersehen zum Beispiel, wenn es um Moscheebauten geht, dass es so stark kulturell geprägt ist, wenn man die Moscheen in China heute sich anschaut, dann merkt man, oh, die entsprechen den chinesischen Tempeln. In Indonesien sind eher so Holzkonstrukte, mehrstockige. Sie korrespondieren auch mit der Kultur damals, aber auch mit klimatischen Bedingungen auch in dem Land. In Nordafrika anders als im Osmanischen Reich oder in der Türkei, wo große Kuppel in der Türkei, die Moscheen markieren so, aber kleine, eher dünne Minarette in Nordafrika, eher dickere, quadratische Minarette und so weiter. Das ist alles geprägt durch die Kultur selbst, in der der Islam zu Hause ist. Das heißt, die Kultur, die Tradition eines Landes prägt auch die islamische Kultur, genauso wie in Europa. Wenn man sich die Moscheen jetzt anschaut, auch bei uns in Deutschland, viele stehen aus Glasfassaden, also ganz modern, wo man auch Dinge berücksichtigt, die man bis jetzt gar nicht gedacht hat, wie Umwelt, weitere Räume, nicht nur Räume des Gebets, Räume des Zusammenkommens, weil hier als Minderheit in der Situation der Migration brauchen auch Menschen solche Räume, gerade Ältere. Also solche Sachen übersehen wir sehr oft, aber die spielen auch eine wichtige Rolle, wenn es um islamische Kunst ist und vor allem, dass der Islam sich beheimatet, entsprechend den Kulturkreisen, in denen er zu Hause ist.
Ich will mal ein konkretes Beispiel herausgreifen, nämlich die Rolle der Frauen bei der Vervielfältigung von Manuskripten im islamischen Spanien im 10. Jahrhundert. Also überhaupt Frauen unter den Gelehrten, unter Dichtern, Mathematikern, darüber ist zum Beispiel kaum etwas bekannt, könnte aber durchaus an der Sichtweise auf die Rolle der Frauen im Islam ja eine andere Perspektive sein.
Definitiv, das ist ein wunderbares Beispiel. Und auch lange vor Spanien, wenn man sich im 8. 9. Jahrhundert sich anschaut, eine lange Liste an Frauen, die Gelehrte waren, die in der Moschee Männer unterrichtet haben und sogar selber auch viel geschrieben, viel verfasst haben. Und da sind so Kapitel, mit denen wir uns leider kaum beschäftigen. So entsteht ein einseitiges, ja, so patriarchalisches Bild über den Islam, leider auch unter den Muslimen selbst. Auch wenn ich das mit meinen Studierenden durchgehe, dann ist es immer ein Aha-Effekt, wo sie sagen, oh, das wussten wir alles nicht, dass Frauen so aktiv beteiligt waren, aktive Akteurinnen im Bereich Wissenschaft, aber auch im Bereich
Dichtung.
In Bereichen wie Architektur, Dichtung, genau, aber auch Architektur, da haben wir Namen auch von Frauen, also die waren aktiv unterwegs. Heute entspricht das nicht dem, was wir kommunizieren über den Islam, umso wichtiger ist das und gerade, wie Sie es am Anfang gesagt haben, an unserer neuen Fakultät, das alles sichtbar zu machen und junge Frauen zu motivieren, auch in die Theologie sich aktiv einzubringen.
Würden Sie sagen, dass wir immer noch zu sehr zwischen Orient und Okzident unterscheiden?
Definitiv, auf jeden Fall. Also wir verstehen auch den Islam so als, allein diese Frage, gehört der Islam zu Europa oder zu Deutschland, als wäre das so ein etwas Fremdes aus dem Orient und der gehört nur dorthin. Aber wir leben in der vierten Generation der Muslime hier in Europa. Nicht nur das, auch Europa selbst ist ja geprägt durch eben das, was zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert die Muslime, womit die Muslime Europa bereichert haben. Und das prägt uns ja bis heute auch hier in Europa. Denke man an Avicenna zum Beispiel, der Mediziner, Philosoph, bis hinein ins 18. Jahrhundert wurden seine Werke, die waren Pflichtlektüre, wenn man Medizin studiert hat. Genauso Averroes oder Ibn Rushd, der Philosoph, der hat die Kirche viele Jahrhunderte seine Werke verboten. Und später war man sogar dankbar dafür, dass jemand sich mit der Vernunft auseinandersetzt. Und das prägt unsere Kultur, nicht nur Philosophie. Und somit ist der Islam endlich alles andere als ein Fremdkörper oder nur zugehörig zu Orient. Ich glaube, diese Unterscheidung Orient-Okzident, heute ist sie nicht mehr hilfreich eigentlich.
Würden Sie denn sagen, dass die Aufwertung des Zentrums zur Fakultät einen Unterschied macht, wenn es um die Erforschung von Kunst, Literatur und Musik geht?
Dadurch, dass unser Zentrum jetzt Fakultät geworden ist, ab dem 1. Juli, heißt das, dass wir jetzt den Islam erforschen auf Augenhöhe mit der katholischen Theologie, mit der evangelischen Theologie und somit normalisiert sich etwas auch im akademischen Diskurs und klar, das ist eine klare Aufwertung und zugleich eine Möglichkeit auch Räume zu schaffen hier, mehr über Dinge zu erforschen, über die üblichen Fragen, wenn es um gesellschaftspolitisches geht oder integrationspolitisches geht. Dazu gehört auch unser Thema Kunst, Kultur, aber auch Ästhetik, auch was eigentlich eine zentrale Rolle auch in der islamischen Theologie spielt. Zum Beispiel man singt, man rezitiert den Koran, man liest ihn nicht. Da spielt auch diese ästhetische Dimension eine wesentliche Rolle, auch in der religiösen Praxis.
Der Gründungsdekan der ersten islamisch-theologischen Fakultät Deutschlands in Münster, Muhannad Khurshid, über die islamisch-arabische Kulturtradition. Die Infrastruktur in Deutschland ist ziemlich marode. Das betrifft nicht nur Straßen, Brücken oder Schienen, sondern auch viele Kulturbauten. Zahlreiche Bühnenhäuser sind Sanierungsfälle. Während voraussichtlich im September die Kölner Oper nach 13 Jahren endlich wieder eröffnet wird, mehr als 1 Milliarde hat die Erneuerung gekostet, müssen nun die Düsseldorfer ausweichen. Der denkmalgeschützte Opernbau aus den 1950er Jahren muss ertüchtigt werden. Das ist schon länger bekannt. Und eigentlich war eine neue Oper geplant, aber die Stadt hat kürzlich gemerkt, sie kann sich das gar nicht leisten. Über 1 Milliarde Euro hätte das Haus kosten sollen. Vielleicht ist es ja auch eine Chance, denn die Bühne an der Heinrich-Heine-Allee hat architektonisch einen sympathisch bescheidenen Charme. Unser Landeskorrespondent Jonas Panning mit einem Blick hinter die Kulissen.
Die Führung durch die Deutsche Oper am Rhein beginnt mit einem Hindernis. Philipp Rabe, der technische Direktor, und Alexandra Stampler-Brown, geschäftsführende Direktorin der Düsseldorfer Oper, stehen in einem Treppenhaus.
Hier Einstieg in den Orchestergraben. Unser Orchester hat hier im Keller unten die Räume zum Auspacken, Stimmen, Umziehen. Das heißt, alles muss hier rauf transportiert werden.
120 Orchestermitglieder müssen mit ihren Instrumenten die steilen Stufen hoch durch das enge Treppenhaus. Das bringt logistische Probleme mit sich, sagt Stampler Brown. Das Besondere in Düsseldorf, das Opernhaus, besteht aus zwei Gebäuden. Der hintere Teil ist 1885 als Stadttheater gebaut worden. Der vordere Teil wurde nach Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg neu errichtet und 1956 eröffnet. Hier steht der technische Direktor Philipp Rabe im Foyer des ersten Rangs und zeigt in Richtung Decke.
Dieser Saal ist jetzt, weil das Dach des Foyers abgängig ist in der Statik, durch Stützen unterstützt, die zwangsweise eingebaut werden mussten, um überhaupt den Spielbetrieb zu sichern.
Baulich zugelassen seien die Stützen bis zum Jahr 2028. Danach wird sich die Frage stellen, was mit dem Dach des denkmalgeschützten Hauses langfristig passiert. Die beiden Verantwortlichen der Deutschen Oper am Rhein machen auch auf einen Aufzug am hinteren Ende des Foyers aufmerksam. Er ist der einzige im Haus, der Gäste transportieren kann, und er ist so klein, dass gerade mal ein Rollstuhl hineinpasst. Im Bereich hinter der Bühne schieben ein gutes Dutzend Männer und Frauen in schwarzen T-Shirts Kulissenteile hin und her. Viel Platz haben sie hier nicht.
Also man sieht jetzt hier ja schon, ne, Teile der von anderen Vorstellungen stehen. Auf der einen Seitenbühne, die wir haben. Auf der anderen Seite kommt relativ schnell die Mauer aus dem Ursprungsbau von 1885. Also auf der Seite gibt es keine Ausweichmöglichkeit, auch keine Auftrittsmöglichkeit für große Personengruppen wie im Ballett oder Chor.
Alexandra Stampler-Brown spricht von einem ganz tollen Teamgeist in ihrem Haus, das bis zu 300 Menschen beschäftigt.
Aber es ist eine ständige Improvisation, die wirklich an die Grenzen geht, auch ans Machbare. Und wir müssen dann auch schauen, dass das natürlich immer auch den Arbeitsstättenrichtlinien und der Sicherheit auch Genüge tut.
Der Arbeitsschutz dürfte auf der Rückseite der Oper an seine Grenzen stoßen. Hier wird das Bühnenbild für die verschiedenen Aufführungen angeliefert. Die Deutsche Oper am Rhein hat 70 Ballette und Opern in ihrem Repertoire. Um die 30 davon werden pro Jahr auf die Bühne gebracht, sagt der technische Direktor Philipp Rabe.
Diese Kulissen, die auch teilweise mehrere hundert Kilo wiegen, die müssen dann aus diesen LKWs ausgeladen werden. Und da wir nicht an das Haus andocken können, wie an eine Laderampe oder an einen Aufzug direkt, weil hier einfach kein Platz dafür ist und keine Fläche, werden die Sachen einfach erst einmal auf die Straße gestellt und müssen dann per Hand in den Aufzug geschoben werden.
Und zwar unabhängig vom Wetter. Wie in einem Technikmuseum kommt man sich im Keller der Oper vor. Hier röhrt die über 50 Jahre alte Heizungsanlage vor sich hin, die noch mit Wasserdampf betrieben wird und nach Auskunft von Rabe regelmäßig ausfällt.
Also die Anlage und auch die Systeme an sich sind ja einfach über die Jahre gewachsen, erhalten. Es ist keine moderne oder auch energieeffiziente Anlage.
Im kommenden Jahr soll an der Heizung gearbeitet werden, auch an der Statik des Dachs. Die Stadt Düsseldorf war für den Übergang bis zum Neubau ursprünglich von erforderlichen Maßnahmen in Höhe von 18 Millionen Euro ausgegangen, inklusive Planung. Das dürfte nun nicht mal ansatzweise reichen. Und wenn man fragt, wie es grundsätzlich am alten Spielort weitergeht, schaut man bei Alexandra Stampler-Brown in ein ratloses Gesicht. Zur Stimmung im Haus sagt sie:
Ja, die ist nicht gut, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt sehr viele Einzelgespräche, die geführt werden, aber auch mit Gruppen, mit Vertretern, mit Betriebsrat, mit Ensemblesprechern, mit Chor. Aber es muss jetzt sicherlich dann nach dem Sommer an intensivem Austausch mit den Entscheidern in der Stadt weitergehen, um zu schauen, was kann man da jetzt machen.
Unser Landeskorrespondent Jonas Panning hat die Düsseldorfer Oper auf Herz und Heizung geprüft. Als das Theaterfestival in Avignon 1947 gegründet wurde, wollte man der kulturellen Dominanz von Paris etwas entgegensetzen. Mit einem Theater, das öffentlich sein sollte, das raus wollte aus den etablierten Häusern. Seit Beginn des Festivals ist der Innenhof des Papstpalastes in der südfranzösischen Stadt der Hauptspielplatz. 2000 Zuschauer fasst die Tribüne. Gestern Abend wurde die 80. Ausgabe eröffnet mit einem Theaterabend des französischen Regisseurs und Schauspielers Julien Gosselin. Mal d'Aurore heißt das Stück. Der Titel bezieht sich auf den französischen Dichter Lautréamont und dessen Werk Die Gesänge des Mal d'Aurore aus dem 19. Jahrhundert. Für uns ist Theaterkritiker Andreas Klöy vor Ort, den ich gefragt habe, worum es bei dieser rund sechsstündigen Produktion ging.
Ja, Mal d'Aurore, das ist so ein Kultbuch aus dem 19. Jahrhundert. Es ist eine Figur, die so heißt, eine Inkarnation des Bösen schlechthin, das negative Prinzip, das Lautréamont mit großer Lust am Grausamen, aber auch in einer ausgesucht schönen Sprache so richtig beschwört.
Und wie bringt der Regisseur Julien Gosselin das in Avignon auf die Bühne?
Ja, lassen Sie uns kurz reinhören.
Sie wurden 1956 innerhalb der Colonia Dignidad geboren. Vielleicht sollte man noch einmal daran erinnern, was die Colonia ist. Diese Sekten,
das... Diese Gemeinschaft,
ja, die, ja, Entschuldigung, Entschuldigung.
Die Lech von Santiago de Chile von Paul Schäfer gegründet wurde, der Sanitäter in der Wehrmacht war.
Wenn ich das richtig verstehe, Herr Klöy, dann geht es offenbar um die Colonia Dignidad, eine, man kann sagen, kriminelle Kolonie von Auslanddeutschen in Chile, und das auf Deutsch?
Ja, das ist überraschend. Der Abend dreht sich tatsächlich weniger um Lautréamont und Mal d'Aurore, wie es sein Titel verspricht, als um den chilenischen Dichter Roberto Bolaño und zwei seiner Werke, eine fiktive Sammlung von Nazi-Literatur in Südamerika und einen Roman über einen jungen Dichter, der in der Militärdiktatur in Chile zum Serienmörder wird. Das überblendet der Regisseur Julien Gosselin mit der Biografie des Schriftstellers Roberto Bolaño selbst, der in seinem Werk das Böse sucht. Das passt insofern, als Bolaño selbst immer gespielt hat mit seiner Biografie. Das erzählt eigentlich dieser Abend.
Das klingt so, als ob Lautréamont da tatsächlich gar keine Rolle spielt.
Er spielt schon eine Rolle, aber kommt nicht unbedingt wörtlich vor. Er ist eher im Hintergrund, so ein Hintergrundrauschen. Diese Faszination an der Grausamkeit und an der Gewalt, das ist eine Quelle, aus der sich die moderne Erzählung speist. Gosselin rückt sie damit näher an uns heran, in die 70er und 90er Jahre in Chile. Aber Faschismus ist auch heute wieder im Aufkommen, und da kann sich die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Gewalt direkt stellen. Gosselin verrätselt das auch nicht weiter, sondern inszeniert sehr geschmeidig, erzählerisch, fast schon wie Netflix. Er spielt mit Boxen auf der Bühne, mit Fenstern, in die die Videokamera dann ganz nah reingeht. Die Figuren sind riesig auf Bildschirmen zu sehen, ganz nah an uns. Zugleich reden sie halt wie Schauspieler, wie französische Schauspieler, und durch diese Bühnendeklamation ergibt sich eine Distanz. Das ist eine Spannung, die sehr interessant ist und die für Gosselin auch typisch ist und die er hier auch perfekt herstellt. Und gleichzeitig wird es dann aber auch etwas breit in dieser Erzählung, die halt sehr schnell merkt man, wo der Hase hinläuft, und man wartet dann immer auf die Pointe und sie kommt nicht unbedingt. Und auch weil Gosselin mit dieser Bolaño-Geschichte sich vielleicht vor Lautréamont und diesem unheimlichen Bösen, der Faszination an der Unheimlichkeit, ein bisschen drückt.
Sie waren gestern noch in einer zweiten Premiere in Avignon, und die Premiere, in der Sie gestern noch waren, die kam von der brasilianischen Regisseurin Carolina Bianchi, und die hat den Titel Uma Luz Cordial, ein herzliches Licht. Worauf bezieht sich das?
Das ist der Abschluss einer Trilogie mit dem Namen Cadela Forza, was so viel heißt wie Schlampenpower. Im deutschsprachigen Theater hat vor allem der erste Teil dieser Trilogie Aufsehen erregt, Good Night Cinderella. Da geht es um Femizid und sexualisierte Gewalt an Frauen. Und Carolina Bianchi hat sich selbst auf der Bühne K.O.-Tropfen verabreicht, die Vergewaltigungsdroge. Das hatte vor 3 Jahren in Avignon Premiere. Und jetzt im abschließenden dritten Teil dieser Trilogie befasst sich Carolina Bianchi eigentlich mit dem Erzählen selbst. Ist so ein bisschen ein Abstecken ihrer Hausgöttinnen, zu denen übrigens auch Bolaño zählt, aber vor allem Dichterinnen wie Emily Dickinson und die Brasilianerin Hilda Hilst. Die Frage, die sich Carolina Bianchi stellt, ist eigentlich die, wie sich den Gräueln der Welt ein Schreiben entgegensetzen lässt und Kunst.
Und was ist das für eine Kunst, die Carolina Bianchi da zitiert?
Es ist eine Kunst, die sich nicht schenkt. Eine Kunst, die sich und anderen wehtut, vielleicht auch einen masochistischen Anteil hat. Das Wort fällt mehrmals an dem Abend. Sie ist wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad selbstzerstörerisch, jedenfalls nicht verbrämt und sie ist auch obszön. Bianchi führt es auf der Bühne in eine sehr explizite Form. Man muss als Zuschauer in Pornografie aushalten. Man muss performative Nacktheit aushalten, auch mal ein Masturbieren an der Rampe. Es ist eine obszöne Poetologie, die Bianchi hier als Abschluss ihrer Trilogie entwirft. Auch eine verzweifelte Poetologie. Und das Erstaunliche daran ist, wie sie das alles auf der Bühne dann wieder in betörend schöne Formen gießt. Eine szenische Energie, die ihre eigene Aussage hat und die womöglich ein Überleben als Künstlerin und ein Weiterschaffen überhaupt erst ermöglicht.
Das klingt jetzt schon eher nach einem recht düsteren Auftakt des Festivals, zumal ja auch noch bekannt wurde, dass die Hitze so groß ist, dass Vorstellungen ausfallen müssen und man offensichtlich auch überlegt, das Festival zu verschieben demnächst dann?
Es ist eine düstere Kunst im Angesicht einer düsteren Welt. Die Hitze, die spielt jetzt tatsächlich dem Festival heute Abend einen Streich. Also die Premiere von heute Abend im Steinbruch von Boulbon, ein bisschen außerhalb von Avignon, die musste abgesagt werden wegen Hitze und Waldbrandgefahr. Es gibt auch keine Vorstellungen am Nachmittag. Da hat die Programmation schon auf die Hitze reagiert, damit die ZuschauerInnen sich nicht bewegen müssen. Und es gibt sogar Überlegungen, das Festival zu verschieben. Jetzt vom Juli in den späten Frühling oder in den frühen Herbst. Aber das halte ich nicht für realistisch, weil Avignon natürlich nicht nur für Profis interessant ist, sondern für ein sehr breites Publikum. Und da sind die Sommerferien eigentlich ideal.
Unser Theaterkritiker Andreas Klöi über die ersten Inszenierungen beim Theaterfestival in Avignon. Die Welt des dänischen Malers Wilhelm Hammershøi hat auch etwas sehr Theaterhaftes oder besser Kulissenhaftes. Seine Bilder von Innenräumen kommen oft ganz ohne Menschen aus. Es gibt keine Handlung, keine Erzählung, die angedeutet wird. Man könnte Wilhelm Hammershøi einen frühen Existenzialisten nennen. Aber vielleicht war er tatsächlich zu früh, denn seine Kunst wurde weitgehend vergessen. Zuletzt wurden seine Bilder vor mehr als 20 Jahren in einer großen Einzelausstellung in Hamburg gezeigt. Das Kunsthaus Zürich widmet dem Maler 110 Jahre nach seinem frühen Tod nun eine große Ausstellung. Maler des stillen Klangs heißt sie und Christian Gampert hat sie gesehen.
Es geht um nichts in diesen Bildern als um die Leere. Die Wohnungen des Wilhelm Hammershøi sind gänzlich kahl. Türen gehen auf, aber sie führen nirgendwo hin. Man kann bisweilen nach draußen gucken, aber man sieht dort nichts, keine Landschaften wie in der Renaissance, sondern, wenn es hochkommt, Nebel oder ein paar Bäume. Manchmal fällt durch diese Fenster hoffnungsvoll Licht herein, aber es erleuchtet nichts. Die Lichtspiele bleiben purer Selbstzweck, Dekoration eines Seelenzustands, der sich in der Bewegungslosigkeit bescheidet. Die wenigen Möbel sind kühl und abweisend und wenn Hammershøi seine Frau in diesem Ambiente malt, sie wird immer von hinten dargestellt, der Nacken scheint ihn zu faszinieren, dann ist es eigentlich egal, ob da ein Mensch steht oder eine Topfpflanze. Das Verrückte aber ist, dass in dieser Welt der gedeckten Töne alles möglich wäre. Der Regisseur Peter Brook hat gezeigt, dass man für das Theater nur einen leeren Raum braucht und einen Menschen, der sich darin bewegt. Dann finge ein Stück an, ein glückliches oder ein unglückliches. In Hammershøis Bühnenbildern aber fängt nichts an und hört nichts auf. Seine Welt bleibt in diesem Zustand der schwebenden Lakonie und der angehaltenen Zeit, von dem man noch nicht einmal sagen kann, ob er depressiv ist oder nicht doch zufrieden in seiner blassen Enthobenheit. Gemalt ist das virtuos mit vielen verschiedenen Grau- und Brauntönen, die aber ins bläuliche, gelbliche und grünliche und ins grelle Weiß changieren. Hohe Räume, hohe Fenster, dominierend klare Vertikale, das gibt Halt. In den Nuancen der Farben aber schimmert jene Musikalität, die der Ausstellung ihren Titel gibt, der stille Klang.
Vielleicht braucht es erst den Blick von heute zurück, um zu sehen, wie modern er auf seine Art war. Das erklärt vielleicht auch, diese musikalische Komponente, die uns in dieser Ausstellung sehr wichtig war, dass es wirklich um Tonabstufungen geht.
Der Kurator Jonas Bayer hat zusammen mit seiner Kollegin Sandra Gianfreda in einem zentralen Raum alle Hammershøi-Interieurs versammelt, die das Thema der leblosen Welt immer neu variieren. Und in der Tat kann man, wenn man sich sehr konzentriert, innerlich jene leisen Klänge hören, die von Hammershøis Räumen erzeugt werden könnten. Man denke etwa an den kontemplativen Kammerjazz, den der Produzent Manfred Eicher in den 1970er, 80er Jahren mit Gruppen wie Oregon einspielte. Gleichzeitig muss man aufpassen, dass man sich vom Strom der Assoziationsmöglichkeiten bei Hammershøi nicht fortreißen lässt, sondern ihn da verortet, wo er hingehört. Der Mann war gnadenlos rückwärtsgewandt. In seiner Schaffensphase zwischen etwa 1890 und 1916 war zwischen Impressionismus, Kubismus, Futurismus und Expressionismus ja einiges los. Hammershøi aber orientierte sich an der niederländischen Kunst des 17. Jahrhunderts, vor allem an Vermeer.
Er ist auch nach Holland gereist, hat dort die Museen besucht, hat diese Art von Kunst sehr stark rezipiert und doch, er geht eigentlich fast noch einen Schritt weiter und stilisiert hochgradig das eigene Zuhause.
Das zentrale Kabinett der Zürcher Ausstellung ist umgeben von thematischen Sälen, die Hammershøis fromme Porträts, abweisende Stadtveduten und an einen grünen Horizont hingestreckte Landschaften vorstellen. Aber das alles hat malerisch nicht die Intensität seiner sterilen, vergitterten, kirchenartigen Zimmer, die heute umstandslos als Bühne für einen Strindberg oder Tschechow dienen könnten. Eine Frau am Tisch oder Klavier, ein Teller, ein paar Bücher im leeren Raum, Wilhelm Hammershøis Kunst changiert zwischen Kierkegaards Existenzialismus und viel später Edward Hoppers nächtlichen Restaurant-Einsamkeiten. Und seltsam, diese schale Welt des Bürgertums öffnet mehr moderne Möglichkeitsräume als die Sounds unserer aktuellen, überhitzten Medienkultur.
Der dänische Maler Wilhelm Hammershøi im Kunsthaus Zürich. In Ankara sind weitere kritische Stimmen zum Schweigen gebracht worden. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
2 Tage vor Beginn des NATO-Gipfels in Ankara ist es heute zu weiteren Festnahmen gekommen. Darunter befinden sich nach Agenturangaben die Chefredakteurin des türkischen Fernsehsenders T24 und auch eine Journalistin des türkischen Senders ODAF TV. Beide sind offenbar in ihren Wohnungen festgenommen und in Polizeigewahrsam gebracht worden. Begründet wurden die beiden Festnahmen nicht. Nach Angaben der türkischen Zeitung Cumhuriyet sind heute Dutzende Menschen festgenommen worden, ohne eine weitere Nennung von Gründen. Der Türkei-Beauftragte von Reporter ohne Grenzen verurteilte die blinden, willkürlichen und chaotischen Operationen, die eindeutig die Sicherheit von Journalisten gefährden würden. Vielen türkischen Medien und Medienschaffenden wurde außerdem die Akkreditierung verweigert. Ägyptische Archäologen haben an der Mittelmeerküste eine Reihe von 2000 Jahre alten Gräbern und auch Überreste einer Stadt aus byzantinischer Zeit entdeckt. Das teilte das ägyptische Ministerium für Tourismus und Altertümer heute mit. Etwa 100 Kilometer westlich von Alexandria wurden 18 griechisch-römische Gräber freigelegt. Zudem fanden die Archäologen einen etwa 2,5 Meter langen Granitsarkophag mit Deckel. Letzterer deutet darauf hin, dass die Bestattungen fast 2 Jahrtausende lang versiegelt geblieben waren. Im Innern der Gräber wurden menschliche Überreste und auch Keramikgefäße gefunden. Zu den bemerkenswertesten Funden gehören allerdings 24 Goldobjekte, die mehreren Verstorbenen in den Mund gelegt worden waren, um ihnen den Übergang in ein Leben nach dem Tod zu erleichtern. Bei dem Fundort handelt es sich vermutlich um die antike Stadt Leukaspis, ein Mittelmeerhafen, der zwischen der hellenistischen und der byzantinischen Epoche seine Blütezeit erlebte.
Das waren die Kulturmeldungen mit Antje Allroggen. Christopher Street Day in Köln und Proteste gegen den AfD-Parteitag in Erfurt. Mehr dazu in den Informationen am Abend. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Sonntagabend.